Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Rohstoffe sind das Blut in den Adern der Weltwirtschaft. Oder in einer Zahl, rund 70% der Schiffsladungen auf den Weltmeeren sind Rohstoffe. Das sind Kohle, Eisenerz, Aluminium oder Kupfer, Gold oder Uran. Oder Agrarrohstoffe wie Weizen oder Zucker. Zwei große dieses Geschäfts mit den Rohstoffen wollen heute in Zug fusionieren. Glencore und Xstrata wollen sich zum viertgrößten Rohstoffkonzern der Welt zusammenschließen. Entschieden über diese Fusion wird heute Nachmittag an der Generalversammlung der beiden Konzerne im Theatercasino in Zug. Beat Honecker beobachtet für die Zeitung Finanz und Wirtschaft die Rohstoffbranche seit Jahren und damit natürlich auch diese Fusion. Er ist Gast von Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Beat Honecker, wir sind hier vor dem Theatercasino in Zug. Im Vergleich zu den grossen Generalversammlungen etwa von UBS, Nestle oder Swisscom hat es da nur ganz wenig. 2-3 Dutzend Aktionäre. Motto klein oder fein, könnte man da sagen?
Es ist einfach so ein anderes Kaliber. Und die meisten Aktionäre von Glencore und von Xstrata sind ausländische grosse Investoren. Zum Teil machen sie das jetzt gleichzeitig dann in London, wo sie können abstimmen können. Und 90% hat sich schon vorher festgelegt.
Also die haben elektronisch abgestimmt, denn ihre Meinung ist schon klar. Wie kommt es denn raus, die Fusion? Kommt jetzt stand? Was ist Ihre Einschätzung heute Nachmittag?
Ja, man ist sich relativ sicher, dass die Fusion angenommen wird. In der einen oder in der anderen Form. Das heisst, mit der grosszügigen Entschädigung fürs Management von Xstrata oder ohne. Das ist die erste Abstimmung.
Also da geht es um Grössenordnung 100 Millionen Franken?
Ja, das ist, zusammen sind es nachher über 80 Milliarden Dollar. Das sind ja annähernd.
Und da rechnet sie, das ist dann die umstrittene Frage. Also die Fusion kommt durch, aber ob es die goldigen Handschellen, nennt man ja das,
genau,
ob die
genau,
dann durchkommen, das genau. Ist noch weniger klar.
Da bin ich sogar eigentlich der Meinung, dass das wahrscheinlich abgelehnt wird. Aber wenn ich jetzt so sage, sicher wird sie angenommen in die erste Abstimmung, man ist vor Überraschungen nie gefeit. Das letzte Mal Anfang September waren wir da gewesen, völlig hilflos, wie es ist alles abgelesen wurde in einer Nacht- und Nebelaktion. Lassen wir uns überraschen.
Also mindestens das ist bis jetzt ja nicht passiert. Heute Morgen hat Glencore schon getagt, hat stattgefunden und jetzt um 2 erwartet man das auch. Gehen wir noch mal schnell zu dem Theatercasino, wo wir da sind. Ich habe vorher gesagt, Motto klein, aber fein. Der Scheich von Katar, der auch beteiligt ist an dieser Glencore, der ist aber nicht da.
Nein, der tut sich sowieso selten einmischen. Er hat auch einen sehr fähigen Manager, der das gute Geschäft eigentlich für seinen Staatsfonds gemacht hat.
Und sonst, die Leute, die da sind, wenn ich jetzt alles denke, das sind alles mehrfache Millionäre, die da an der Aktionärsversammlung sind, dann bin ich aber schon richtig.
Ja, wobei in Zug hat es noch ein paar Einheimische, die zum Teil in der Rohstoffbranche tätig sind und die das... Da hat es eigentlich die typischen Pensionierten, die man auch bei der UBS oder bei Nestle irgendwie sieht.
Die hat da also auch. Jetzt ist ja die Fusion ist im Februar schon aufgeleistet worden. Dann ist es hin und her gewesen, wie viel man effektiv zahlen soll. Das Hin und Her, das gehört dazu, auch ein bisschen zu so Fusionen. Da versucht natürlich jeder den besten Preis rauszuholen. Wer hat denn da wie gepokert?
Also, jetzt so von rückwirkend betrachtet, muss man sagen, der Ivan Glasenberg, das ist der Chef und Mehrheit, also ein grösster Aktionär von Glencore, hat die Fusion auf Teufel komm raus wählen. Man hat die zuerst versucht zu verkaufen als Verschmelzung von zwei gleichen Partnern, hat auch alles schön geteilt. Es hat sich dann verkompliziert. Über die Monate, die sie da ins Land gegangen sind.
Also komplizierter, was ist denn komplizierter geworden?
Es hat sich, eben Sie haben es ja vorher angesprochen, der Scheich von Katar hat sich über den Staatsfonds gross engagiert in Xstrata, hat 5 Milliarden Dollar investiert, hat mittlerweile 12% das Aktienkapital und bestimmt von dort her, ob es stattfindet und wie es stattfindet.
Das sind da, stellt man sich so richtig vor, das sind grosse Konzerne, das ist eben grösser als Neste, sagt man auch. Sie haben vorher gesagt, Figur im Zentrum von dem steht ja der Ivan Glasenberg, der ist jetzt Chef von Glencore und soll dann auch der künftige Chef sein von dem fusionierten Glencore Xstrata Betrieb, Unternehmen. Man kann sagen, das ist sein Deal, er hat das eben unbedingt wollen.
Ja, es ist sein Lebenstraum, den er sich verwirklicht, wobei die schwierige Phase kommt eigentlich, er muss das neue Unternehmen noch zum Erfolg führen.
Das heisst, er muss die beiden zusammenführen?
Das jawohl. Ja, es sind unterschiedliche, ja, wir können nicht sagen, es sind unterschiedliche Kulturen, aber es sind anderweitig tätig. Die Xstrata-Leute produzieren, führen grosse Produktionsbetriebe wie meine. Glencore-Leute sind eher Händler, die wissen, Preisdifferenzen auszunutzen. Und das verschmelzen, dass es dann einen Mehrwert gibt für die Aktionäre, ist nicht einfach.
Da reden wir nachher gerade noch drüber. Ich will noch schnell bei dieser Figur Glasenberg bleiben. Der gilt ja, so ein bisschen, habe ich gelesen, als unnahbar. Manchmal läutet er dann aber doch auch den Journalisten an, wenn sie etwas falsch geschrieben hätten, hat er ihn auch schon angeläutet.
Ich bin anscheinend leider nicht. Ich bin anscheinend zu wenig wichtig. Unnahbar, er ist sehr charmant.
Also Sie haben ihn schon erlebt?
Ja, so 2-3 Mal. Er bleibt unverbindlich. Was er denkt, wie er seine Geschäfte macht, da erfährt man wahrscheinlich wenig, selbst wenn man ihn noch näher würde kennen. Aber er ist sehr, sehr charmant. Eigentlich fast ein bisschen im Gegensatz zum Mick Davis und seinem Gegenpart bei Xstrata. Trotz sie aus einem ähnlichen Umfeld kommen.
Umfeld. Sind beide von Südafrika dort gross geworden.
Ja.
Das Business hat zusammen aufgezogen. Aber jetzt die Figur gleich nochmal vom Ivan Glasenberg. Verhandlungsgeschick, sagt man ihm nach. Menschenkenntnis, das könnten Sie unterschreiben?
Ja, man sagt auch, er wird nie nervös. Und er hat ja eigentlich das Angebot, die Angebotserhöhung im September hat er in der letzten Nacht da mit Hilfe vom Premierminister, Ex-Premierminister am britischen, Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen, nein, Tony Blair, und mit dem Scheich, so in between ist es wenige Stunden, bevor wir uns da am Morgen getroffen haben in Zug.
Er verliert nie die Nerven, haben Sie gesagt. Das ist für mich jetzt so ein bisschen das typische Beschreibungsmerkmal von einem Rohstoffhändler.
Ja, er ist früh dort eingestiegen und ich glaube, er hat das auch sehr erfolgreich gemacht.
Er gilt ja so ein bisschen auch als der Nachfolger von Mark Rich. Würden Sie das auch so sehen?
Der Mark Rich, hat man können lesen, hat in einem von seinen wenigen Interviews gesagt, es sei eigentlich klar gewesen, dass der Ivan Glasenberg zu dem Top-Job greift und dass er dann wahrscheinlich auch gute Chancen hat. Also er muss schon als junger Händler über Qualitäten haben, ja.
Es hat ja immer auch so ein bisschen etwas, wie soll ich sagen, die Rohstoffbranche, so eine schillernde Figur, umstrittene Figur auch, Mark Rich. Der Mark Rich hat ja beispielsweise Öl geliefert an Israel aus dem Iran, habe ich gehört. Das ist ein sehr brisantes Geschäft. Das funktioniert nur mit totaler Verschwiegenheit, sonst läuft da gar nichts. Gehört das zu dieser Rohstoffbranche, die Verschwiegenheit? Ist das ein Teil davon?
Es ist ein Teil davon, aber es ist immer ein kleinerer Teil. Gerade Glencore war eine sehr verschwiegene Gesellschaft, bevor sie letztes Jahr an die Börse gekommen sind. Seitdem müssen sie auch aufpassen auf ihr Renommee. Ja, also die Verschwiegenheit, der Nebel wie da aussen, tut sich langsam ein bisschen lichten.
Aber schon nur langsam. Ich meine, es ist ja eine Blackbox, man weiss vieles nicht. Ist das für Sie auch noch eine Blackbox?
Ja, wie das zu einem Handelsgeschäft gehört. Also wie er einkauft oder wie ein Händler einkauft und wie er verkauft, das wird er sicher nicht offenbaren. Er wird auch seine Positionen nicht klarlegen. Sie bemühen sich und sagen, es habe keine Blackbox. Für mich ist es Kaffeesatz lesen, wie ihre Gewinne sind. Bei der Rohstoffproduzent sieht man, das sind Preise für Kohle, so viel produzieren. Da kann man es ungefähr abschätzen, was sie für einen Gewinn machen.
Und das ist bei Glencore, bei dem Geschäftsmodell, einfach nicht möglich, weil da wie gekantet und am Schluss kommt irgendein Plus raus, hoffentlich.
Ja, genau.
Schauen wir das an, was man von dieser grössten Fusion weiss, wo man hineinschauen kann. Also entsteht ja ein Konzern, ein riesiger Konzern, 130'000 Mitarbeiter, grösser als Nestlé. Wo arbeiten eigentlich die Leute vor allem?
Schon in diesen Minen natürlich, überall, wahrscheinlich auf allen Kontinenten. Das sind, glaube ich, 33 Länder, haben sie Produktionsstätten und Minen.
Und dann geht das Neue von der Mine, also die Mine wird mal gesucht von dem Unternehmen. Dann geht es weiter, die Leute, die dort arbeiten, die die Mine ausbeuten. Wie geht es dann weiter?
Dann wird ein Haufen von diesen Rohstoffen noch verarbeitet, dass sie wie Raffinerien von Öl kennt man das. Das wird aber auch für Zink, zum Teil sind das auch zum Metall trennen. Da gehören auch grosse Produktionsstätten, gehören diesen Rohstoffkonzernen. Und dann gibt's, da kommt dann langsam die Handelsfraktion, wo Glencore dazugehört. Da gehört dann aber auch die Lagerung, der Transport dazu.
Und das Neue ist jetzt eigentlich, dass die neue Firma das alles als einzige Firma von A bis Z, also vom Minensuchen bis zum Verkaufen vom Metall oder vom anderen Rohstoff aus einer Hand kommt.
Ja, das ist das Neue. Modell für die Branche, es wird auch sehr genau unter die Lupe genommen. Und da ist der Herr Glasenberg dann nachher gefordert, um zu sagen, dass ja, es hat sich, es lohnt sich unter dem Strich.
Und warum verspricht man sich eigentlich so viel von dem Modell?
Man kann natürlich Kosten sparen, man muss nicht. Ja, also der Mick Davis von Xstrata, wo sie die Fusion unter Gleichen geplant haben, haben sie $500 Millionen. Schon am ersten Jahr hätte können eingespart werden an Kosten, an Doppelspurigkeiten. Glasenberg verspricht jetzt noch mehr. Wir werden es sehen.
Das weiss man natürlich nicht, klar. Aber es ist auf jeden Fall, man nimmt das auch in der Rohstoffbranche, wo ja immer so ein bisschen auch etwas Geheimnisvolles hat, eben weil es so ein bisschen die Blackbox ist, nimmt man ja das offenbar auch als Modell, das dann vielleicht andere auch könnten machen.
Ja, man nimmt es sicher als Modell. Man sieht es bei Rohstoffhändlern auch, die ja in der Schweiz auch gut vertreten sind, gerade in Genf, wo zum Teil die Händler Raffinerien übernehmen, also auch ein bisschen richtig Produktion gehen.
Also Tankstellen beispielsweise kaufen, wie das passiert ist.
Ja, genau.
Ist dann der Vorteil vielleicht, dass man Preise besser durchdrucken kann?
Man hat einen Informationsvorsprung natürlich, indem man sieht, was man produziert und gleichzeitig sieht, zu welchen Konditionen man kann verkaufen. Man kann viel schneller eingreifen.
Ich habe nur gelesen, dass China beispielsweise gerade schon zittert vor dem neuen Konzern, weil die möglicherweise dann Preise viel mehr drucken und viel mehr können bestimmen, wie der Markt funktioniert.
Ja, und weil eine von der Stärken oder ja von der Kraft vom neuen Konzern ist gerade Australien, und Australien ist als Rohstoffproduzent sehr wichtig für China, ist näher, sprich Transportkosten sind gering, und da müssen auch die Kartellbehörden in China ihre Sagen dazu geben, wobei ja, sie sind, man vermutet, das wird wahrscheinlich ohne größere Konzessionen abgehen in China.
Der Konzern muss ja auch neue Minen dann suchen, das ist das Geschäft. Wo sucht man denn die heutzutage vor allem?
Ja, es gibt zwei grosse Gebiete eigentlich, wo geforscht wird und wo man sich viel davon verspricht. Das eine ist der schwarze Kontinent, das ist Afrika, wo noch vieles im Dunkeln liegt, sozusagen. Und das andere ist die Arktis, wo dank der Klimaerwärmung langsam auch in Frage kommt und sehr rohstoffreich ist.
Und das sind beides natürlich sehr aufwendige Abbaugebiete. Ist es auch darum, dass die Konzentration in dieser Branche so in dieser Art weitergeht?
Man muss viel Geld in die Hand nehmen, ja. Und man sieht es gerade im schwarzen Kontinent, sind wahrscheinlich die noch unentdecktesten Minen, sind eigentlich in Ländern, wo man alles muss aufbauen muss. Transport, die Infrastruktur, die gesamte Infrastruktur muss eigentlich errichtet werden.
Also bis hin zu Kraftwerken, die dann Strom produzieren für die Mahl oder was auch immer für Werke, wo dann der Rohstoff eben rausgenommen wird.
Genau.
Rieseninvestitionen. Also jetzt sind ja mit dieser Fusion von Glencore und Xstrata Beatronica kommen zwei Unternehmen zusammen. Das sind auch zwei Kulturen. Es ist manchmal bei diesen Fusionen nicht ganz einfach, die zusammenzubringen, aber da ist eigentlich noch etwas anderes viel interessanter. Xstrata hat international den Ruf, so ein, ich sage jetzt mal, einen eher anständigen Ruf. Glencore gelten als, man kann es glaube ich gerade so sagen, Grüßler. Es hat auch Protestdemonstrationen da jetzt gegeben vor dem Theatercasino. Würden Sie das auch so sagen?
Also Protest gibt es auch gegen Xstrata, muss man ganz klar sagen, weil das Rohstoffgeschäft ist ein schmutziges Geschäft.
Das ist einfach ein schmutziges Geschäft, würde ich sagen.
Würde ich aber sagen, einfach von den Produktionsbedingungen her. Das ist nie eine kleine Hightech-Industrie. Um aufs andere zurückzukommen, Glencore hat später, hat eigentlich ursprünglich Kohleninteresse an Xstrata abgegeben, weil sie sind immer eine Art Geschwisterte gewesen. Und als Händler ist sie später wieder darauf zurückgekommen und hat auch angefangen, selber Minen entwickeln, Minen kaufen. Und sie sind als Letzte dazugekommen von den Grossen und haben insofern müssen grössere Risiko nehmen.
Was heisst das?
In schwierigeren Ländern sind sie engagiert, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, wo man gerade wieder jüngst in der Presse liest, dass man riesen Unruhe hat. Und dort sind es sehr korrupte Strukturen, wo man, also ohne, ja, ich weiss nicht, wie sie das machen, aber
also wie Glencore das macht?
Ja, wie Glencore, weil sie versprechen ja, und das tönt für mich glaubwürdig, sie versprechen einen hohen Standard
wollen zu realisieren, aber ja. Ob das effektiv stattfindet, weiss man nicht so genau.
Ja, sie werden sich sicher bemühen, aber ja.
Und der Grund, sagen Sie, ist, weil man später, als jetzt Xstrata in das Geschäft eingestiegen ist, und darum hat man sozusagen die schwierigen Länder müssen übernehmen.
Genau. Glencore ist auch sehr engagiert in Kasachstan. Das sind ja sowieso Länder, die sich erst vor gut 20 Jahren geöffnet haben, die sehr archaische Strukturen, politische haben, wo man, ja.
Die Erklärung von Bern schreibt auch, dass Xstrata sehr viel weniger Arbeitsunfälle als jetzt Glencore. Würden Sie dann auch sagen, das hängt mit der Struktur, wo die Minen eben sind, zusammen? Oder wie würden Sie so etwas erklären?
Ja, also für mich ist das ganz klar der Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass Glencore gefährlicher arbeitet. Sie arbeiten einfach in gefährlicheren Gegenden. Zum Arbeiten.
Also gefährlichere Minen. Gut, da kann man sagen, da muss man einfach mehr Sicherheitsmaßnahmen treffen, natürlich.
Ich glaube Ihnen, dass Sie das Beste versuchen. Manchmal also, muss man vielleicht ein bisschen pragmatisch sein.
Und gefährlichere Gegenden, das heisst einfach, die Minen sind dann gefährlicher? Also auch die Abbaubedingungen sind gefährlicher?
Ja, würde ich sagen, ja.
Also so unterschiedliche ethische Standards zwischen den beiden Betrieben, Xstrata und Glencore, würden Sie in dem Fall nicht sehen?
Eigentlich nicht, aus dem Grund, wie ich es vorhin gesagt habe. Sie sind eigentlich schon immer näher zusammen gewesen. Glencore ist ja der grösste Aktionär an Xstrata. Der Ivan Glasenberg und der Mick Davis, die haben sich ständig getroffen und Kultur ist von dort her, also die Standards sind wahrscheinlich nicht sehr unterschiedlich. In der Wirklichkeit sieht es dann halt vielleicht ein bisschen anders aus.
Jetzt sind wir da ja zu Zug, die umstrittene Aktion, das können wir nicht klären da natürlich, was da, wer da recht hat, bei welchen Standards, ob die Protestierenden da aussen oder die Aktionäre, wie sie das sehen. Jetzt sind wir ja da zu Zug. Aber auch Genf ist ein wichtiger Rohstoffplatz für die Schweiz, ein wichtiger Drehscheibe. Wie wichtig ist denn die Schweiz als Drehscheibe von dem Rohstoffhandel?
Ja, ist ein Vorteil für die Schweizer Wirtschaft, dass wir so ein starkes Gebiet uns haben können aufbauen, dass wir attraktiv sind für einen Rohstoffkonzern. Da muss man Sorge haben, dass man ja, die Qualitäten behalten kann.
Und wie wichtig ist es denn für die Schweiz?
Es wird immer wichtiger, das sieht man am Bruttoinlandprodukt, also an der gesamten wirtschaftlichen Leistung sind schon fast 4% wird eigentlich von den Rohstoffkonzernen in der Schweiz erarbeitet.
Das ist eine hohe Zahl für eine Branche?
Das ist schon recht hoch, ja.
Und warum, das hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt, oder Wie schnell hat sich das dann eigentlich entwickelt? Ist das vielleicht auch nur die Wahrnehmung von außen, dass das jetzt relativ schnell gegangen ist? Oder wie hat sich das entwickelt?
Hat sich langsam, also es ist eigentlich schon länger. Also man sieht es bei Mark Rich. Man sieht all die Konzerne, die aus Mark Rich rausgewachsen sind oder Händler. Es findet einfach über die Börse immer mehr Beachtung. Also gerade Glencore, das ist halt, ja, vor 2 Jahren nur der Spezialisten ein Begriff gewesen.
Eben, dort ist natürlich viel mehr noch im Geheimen gewesen. Es haben zwar auch dort schon Grössenordnung 500 Leute für Glencore jetzt beispielsweise in Zug geschafft, also gleich schon eine rechte Anzahl, aber natürlich, wenn man es vergleicht mit den 10'000 von Mitarbeitern, ist es dann relativ wenig. Was ist denn der Faktor? Ist es dann einfach die Steuern, die günstig sind in der Schweiz? Oder was denken Sie, was sind es für Faktoren, die die Rohstofffirmen die Schweiz für die attraktiv machen?
Also Steuern sind sicher nicht unwichtig, aber es ist auch mal unsere Kultur, wo man eben, wie es schon lange Tradition hat. Es ist die offene Handelspolitik, die wir betreiben. Wir sind nicht abhängig von unabhängig von irgendwelchen Blöcken. Das ist attraktiv für eine Handelsgesellschaft.
Umstritten sind die ganzen Rohstoffgeschäfte oder auch Diskussionen. Die Schweiz zeigt ja, man will jetzt mehr Transparenz hineinbringen. Man will, dass die Rohstoffkonzerne weniger Korruption mühend können machen. Man will das transparenter machen. Wo steht da die Schweiz?
Sie hat das Reputationsrisiko, nimmt man wahr. Es gibt auch Bemühungen von der EU, von der amerikanischen Börsenaufsicht, um das Gewerbe transparenter zu machen. Und die Schweiz ist da gut beraten, wenn sie nicht einfach abwartet, was da entschieden wird, sondern dass sie da aktiv versucht mitzuschaffen. Wobei das ein Balanceakt ist. Man muss auch nicht strengere Vorschriften haben als die restliche Welt.
Aber gut, so ein gewisses Reputationsrisiko für die Schweiz sehen Sie schon auch. Sie finden auch, die Schweiz sollte da mitmachen bei gewissen Regulierungen.
Ja, dass wir nicht mehr wieder so eine böse Überraschung erleben wie mit dem Bankgeheimnis, mit dem unversteuerten Auslandvermögen. Ein bisschen Vorausschau und ja, würde die Schweiz gut antun.
Also die Risiken, die gibt es tatsächlich, die würden Sie auch sehen als Journalist jetzt von Finanz und Wirtschaft.
Richtig.
Denken Sie, das kommt, die Regulierung?
Ja, also die Bemühungen verstärken sich und es wird wahrscheinlich wie es im kleinen Diamantengeschäft eigentlich war, wo man es von der Mine bis zum Endverbraucher genaue Zertifikate hat, weiss, aus welcher Mine das es kommt. Das wird wahrscheinlich bei den meisten Rohstoffen in Zukunft in 5 Jahre spätestens so der Fall sein.
Ah, dass man zertifiziert ist, Arbeitsbedingungen, dass klar ist, wo die ausgebeutet worden sind. Dass das alles klar ist.
Ich hoffe es, ja.
Im Parlament ist ja dazu auch noch ein Vorstoss hängig. Der wird dann behandelt über die Rohstoffregeln in der Schweiz. Zum Schluss, die Fusion, haben Sie gesagt, die kommt. Wie wichtig ist die für die Schweiz?
Ja, man sieht ein schönes Zeichen. Und ist die Hochzeit, die Unternehmenshochzeit vom Jahr. Und da kann man nur noch hoffen, dass es ein Erfolg ist. Und dann gibt es wieder ein gutes Beispiel, was in der Schweiz alles möglich ist.
Und Erfolg heisst, dass viel Gewinn gemacht wird.
Also viel Gewinn machen der Rohstoffkonzern, ja. Keine bösen Überraschungen. Und natürlich, dass ja, das Geld erarbeitet wird, ja.
Beat Honecker, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.